BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Ja, es ist halt so ein Unwohlsein, so eine Anspannung auch, die man in sich trägt.
Das drückt sich vor allem aus in den krassen Schweißattacken und mich auch schlecht konzentrieren kann dann so die ersten 15 Minuten vor der Prüfung oder während der Prüfung ist meistens so, also wenn jemand schon mal eine Panikattacke hatte, so, es geht so in die Richtung ein bisschen.
Das fängt ja schon Tage vorher an, oft schon Wochen vorher, wenn man weiß, das ist gerade eine große Prüfung oder so, da macht man sich schon ständig Gedanken. Also die Gedanken kreisen im Prinzip ganz viel auch um diese Situation. Was wird da kommen? Und man versucht immer wieder auszumalen, was könnte in der Situation passieren, wie könnte sie ausgehen. Und dann steigert man sich da halt oft auch irgendwie rein.
Unwohlsein, Zittern, Herzklopfen. Und im Kopf das totale Chaos. Vor wichtigen Prüfungen sind die meisten Menschen nervös. Mehr als jeder Zweite hatte schon mal Prüfungsangst. Das hat eine Studie der Studierendenwerke gezeigt. Und 42% der dort Befragten hatten während einer Prüfung sogar schon ein Blackout. Auch dieser Student aus Emmendingen und die 27-jährige Freiburgerin, die hier lieber anonym erzählen, kennen solche Situationen.
Also generell Prüfungsangst ist, würde ich jetzt behaupten, gibt es verschiedene Situationen, wo das auftritt, bei mir zumindest. Es ist natürlich im Endeffekt der Prüfungstermin, meistens schon am Morgen oder halt natürlich final, wenn man dann so vorm Raum steht, bevor man reingeht und so. Es passiert auch beim Lernen manchmal schon, dass man, wenn man merkt, okay, man ist schlecht vorbereitet, dass man halt da schon ein bisschen Panik bekommt.
Ich glaube, das ist so ein allgemeines Gefühl vor Sachen, die man vielleicht auch nicht so unbedingt unter Kontrolle hat. Also sei es Bewerbungsgespräche, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Eben, und das ist ja bei Klassenarbeiten oder so auch oft so, dass dann nachher irgendwie Sachen dran kommen vielleicht, die man irgendwie anders gelernt hat oder die man halt einfach nicht weiß.
Also ich habe auch schon bei Lehrern gefragt, ob ich ein bisschen früher rein darf, damit ich mich dann beruhigen kann in den ersten 15, 20 Minuten. Und dann, wenn die Klausur kommt, dass ich dann halt schon wieder quasi normal bin und nicht mehr im Prüfungsangstmodus, sage ich jetzt einfach mal.
Aber was kann man tun, wenn die Angst so groß wird, dass sie beim Lernen stört oder sogar bei der Prüfung selbst? Und woher kommt diese Angst eigentlich? Diese Fragen beantwortet mir heute Anja Oechsler-Blattmann. Sie ist systemische Familientherapeutin in Freiburg und der Ortenau und arbeitet mit Familien, Jugendlichen und Erwachsenen. Das Lernen und damit auch der Leistungs- und Prüfungsdruck sind immer häufiger Themen in ihrer Beratung. In dieser Podcast-Folge gibt Oechsler Tipps, wie man mit diesem Druck und der eigenen Angst umgehen kann. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redakteurin bei der Badischen Zeitung und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Oechsler-Blattmann.
Ja, hallo Frau Petrich.
Frau Oechsler, wie ist es denn? Vor einer Prüfung haben ja die meisten Leute irgendwie Angst, sind nervös, machen sich einen Kopf, ob man genug gelernt hat. Aber ab wann kann man denn so richtig von einer Prüfungsangst sprechen?
Das ist eine total spannende Frage, denn ich arbeite gerne damit, dass die Angst eigentlich ein ganz toller Begleiter ist, die so jeder von uns hat. Manche Leute, die über ihre Angst sprechen, denken, das wäre sowas, was man irgendwie wegschieben müsste oder was so ein bisschen fast feindlich betrachtet wird. Aber im Grunde genommen ist unsere Angst ein guter Begleiter. Und insofern würde ich sagen, es hat einfach mit dem Maß zu tun. Und das ist dann auch sehr individuell verschieden, wo genau die Linie zu ziehen ist. Also grundsätzlich bewahrt die Angst, mich davor, mich zum Beispiel eben nicht auf die Prüfung vorzubereiten, das alles nur luschig zu machen, mich aufs Abschreiben zu verlassen, zu denken, ich kriege das schon irgendwie hin, obwohl ich genau weiß, ich habe nicht genug gemacht. So, da ist die Angst gut. Wenn die aber so überhand nimmt, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, dass ich Bauchschmerzen habe, Schweißausbrüche, mich regelrecht krank fühle, dann wäre so eine Maßnahme natürlich zu gucken, wie kann ich mit meiner Angst ins Verhandeln gehen, einfach sagen, hör mal, du guter Freund, du nimmst mir hier gerade zu viel Raum ein. Aber es kann auch sein, dass es schon so verfestigt ist, diese Wahrnehmung, dass es dann gut wäre, eine Behandlung zu suchen.
Und wie ist es denn bei Ihnen? Hatten Sie selbst schon mal Prüfungsangst?
Ja, ich kenne natürlich auch Angst auf alle Fälle. Bin auch natürlich froh, seitdem ich Angst verstehen gelernt habe und sage mir, ist gut, dass sie da ist. Bewahrt mich natürlich auch davor, irgendwie was Gefährliches zu machen. Und Prüfungsangst im Vorfeld kannte ich. Ich habe das Glück, dass in dem Augenblick, in dem die Zimmertür aufgeht, bin ich voll da. So. Also da habe ich einfach echt Glück. Aber im Vorfeld kenne ich das gut. Also ich habe dann meine Angehörigen immer ganz furchtbar genervt, so in der Nacht vor Staatsexamen oder großen Prüfungen. Ich werde garantiert durchfallen und das ist dann Gott sei Dank nie passiert.
Sie haben ja bei Ihrer Arbeit viel mit Menschen zu tun, die Prüfungsangst haben. Was macht den Menschen denn zu schaffen? Was sind das für Dinge, die Ihnen durch den Kopf gehen? Vielleicht haben Sie da ein paar Beispiele.
Das hat ganz viel damit zu tun, wie ich mich selber sehe und wie selbstbewusst ich mich in solchen Situationen auch fühlen kann. Also es ist so eine Mixtur. Zum einen ist es natürlich so ein bisschen diese Erfolgsbiografie, die ich schon habe. Es kommt ein bisschen drauf an, von welchem Stadium wir reden, ob wir jetzt einen Schüler haben oder einen Studenten. Und da hat man ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ne? Die einen hatten ganz großes Glück und haben immer wieder Erfolge einfahren können und können sich das auch gut immer wieder abrufen und sagen, was war das für ein tolles Gefühl, wo ich mit meinem Seepferdchen vom Schwimmunterricht heimgekommen bin oder wo ich einen Jugendmusizierten Preis gemacht habe oder wo ich meine erste Klassenarbeit richtig gut hingekommen habe. Und andere haben vielleicht einfach doch mal die Erfahrung machen müssen, aus welchen Gründen auch immer, dass so eine Prüfungssituation ganz ungut war. Und das kann die verschiedensten Ursachen haben. Es kann wirklich halt mal sein, dass man auch schlecht vorbereitet irgendwo reingegangen ist, dass vielleicht das Umfeld nicht gerade gut ermuntert hat. Und man kann natürlich auch Erfahrungen gemacht haben, dass man vielleicht auch mal an einen nicht so netten Prüfer geraten ist. Ja, auch das kann passieren, klar.
Und wie fühlt sich das dann an in der Prüfung? Was haben Betroffene da erzählt aus der konkreten Situation dann, wo die Angst ja vielleicht überhand nimmt dann?
Also ganz häufig hört man so, ich habe dann kein Wort rausgebracht. Ja, und nicht selten sind das gerade Leute, die sagen, ich habe wirklich richtig gut gelernt. Ja, ich habe mir eigentlich nichts geschenkt, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und dann ist aber diese Blockade in dem Moment so groß, dass die Situation einschüchternd wirkt und man dann einfach erlebt, ich habe den Mund nicht aufbekommen. Und je nachdem, ob man dann nette Prüfer hat, die das wahrnehmen und die das so ein bisschen auch können, einen aus der Reserve locken, dann kann es auch gut gehen. Und es kann halt auch passieren, dass man eben wirklich dann blöderweise einfach nichts sagen kann.
Und bei schriftlichen Prüfungen geht es dann so in Richtung Blackout, also dass man einfach nichts zu Papier bekommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist zum Glück ziemlich selten, dass es so krass ist, dass man vor dem Papier sitzt und wirklich nichts schreiben kann. Aber was halt passieren kann, ist, dass man während der Prüfung dann doch vielleicht auch an Punkte kommt, wo man plötzlich merkt, ups, jetzt läuft mir die Zeit davon, ich habe schlecht geplant, wo vielleicht Unruhe entsteht im Prüfungsraum, im Klassenzimmer oder wo auch immer ich jetzt gerade bin. Das kann natürlich auch passieren.
Würden Sie sagen, dass die Prüfungsangst dann eher im Vorfeld vor der Prüfung schlimm ist oder währenddessen mehr oder beides?
Das ist bestimmt typabhängig. Also es gibt so beides, denke ich. Also es gibt diejenigen, die dann in dem Moment einfach denken, ups, jetzt wird's ernst, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Herzklopfen oder spüre den Ameisenhaufen im Bauch. Und bei anderen sind es halt dann vor allen Dingen die Stunden oder auch Tage vorher.
Können Sie denn ungefähr sagen, wie viele Menschen da betroffen sind?
Ich würde jetzt sagen, es ist in der ausgeprägten Form eher selten, aber diese Mischformen, die sind schon ziemlich verbreitet. Ich glaube, an die kommt jeder mal irgendwann. Und es muss auch nicht so sein, dass es eine ganze Lernbiografie lang einen dann begleitet. Das kann auch eine Phase sein, über die man dann halt auch eben drüber wegkommen kann.
Kann es denn theoretisch in jeder Altersgruppe auftreten?
Absolut, ja.
Okay. Also zum Beispiel auch schon in der Grundschule, weil ich habe vor kurzem mit einer Freundin, die Lehrerin ist, gesprochen, die dann auch meinte, ja, selbst bei Grundschulkindern merkt man, wenn die zum Beispiel in Sport so eine kleine Prüfung in Anführungszeichen ablegen müssen, dass da dann oft Bauchweh oder sowas kommt und die deshalb die Prüfung da nicht machen können oder wollen.
Ja, und das finde ich eigentlich schade, sowas zu hören. Also es ist absolut vorstellbar. Ich finde es bedauerlich, weil gerade Kinder oft eben doch so diese Unbekümmertheit noch haben und in diesen Wettbewerb einfach mal reingehen mit dieser Überzeugung, ich bin toll, ich kann das, ich krieg das hin. Ein bisschen hängt es natürlich davon ab, wie wird im Umfeld gesprochen über solche Situationen. Ja? Was höre ich von den größeren Freunden, von meinen Geschwistern, von meinen Eltern, was eine Prüfung ist? Und wie oft bekomme ich auch rückgemeldet, dass ich eben einfach ganz toll was kann? Also, dass ich mich schon auf mich verlassen darf, dass ich stolz sein darf auf mich. Genau, und das ist halt schon verschieden, wie oft Kinder das hören können. So, ja.
Mit am schwierigsten wird es ja dann wahrscheinlich, wenn es so Richtung Abschlussprüfungen geht, Abitur, Realschulabschluss. Glauben Sie, dass es da dann vermehrt zu so einer Art Prüfungsangst kommt?
Also es kanalisiert sich bestimmt an solchen Stellen, weil dann natürlich auch den Schülerinnen und Schülern klar wird, jetzt geht es auch um meine Zukunft, jetzt geht es um was. Ich verbinde vielleicht einfach nochmal mehr mit dem Outcome. Also was soll's, wie soll es dann weitergehen? Verbaue ich mir vielleicht einen Wunsch, den ich gerade erst so richtig für mich rausgefunden habe, was ich gern werden möchte, welchen Ausbildungsplatz ich haben will oder auch welchen Studienplatz. Damit hängt es bestimmt auch zusammen, ja. Und es ist einfach dann eine neue Qualität, nachdem Klassenarbeiten oder Präsentationsprüfungen dann doch immer noch so einen anderen Charakter hatten, ne?
Schauen wir mal auf die Ursachen. Was kann man denn sagen, liegt der Prüfungsangst psychologisch zugrunde? Wo kommt es her?
Ja, das ist ganz vielschichtig. Das hat einfach damit zu tun, mit welchem Weltbild ich so unterwegs sein kann, mit welcher Vorstellung von mir selbst, also wo ich mich da einordne. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Faktoren. Also die sind nicht alle nur aus psychologischen Überlegungen heraus zu erklären, sondern das ist so ein Bündel einfach an Erfahrungen, die sich da so über die Zeit ansammeln. Ja. Und ich denke auch, dass es auch dann, wenn es wirklich sehr als sehr schmerzhaft oder einengend empfunden wird, wenn man in so eine Prüfungsangstsituation reinrutscht, dass es trotzdem nur selten wirklich einen Krankheitswert entwickelt. Es ist im Grunde genommen einfach eine Challenge, eine Herausforderung, die sich mir stellt, mit der ich im Normalfall auch ganz gut umgehen kann.
Hat das dann auch irgendwas mit Perfektionismus zu tun?
Auch das kann es natürlich sein. Also dass irgendwie dieser Abgleich, welche Anforderungen stelle ich an mich, welche Vorstellungen habe ich von dem, was ich kann, wodurch sie so genährt werden. Ja, ob ich mich vergleiche stark mit anderen, ob ich zu Hause auch vielleicht irgendwie immer wieder gesagt bekomme, ich muss da ganz, ganz tolle Leistungen bringen. Damit hat das bestimmt zu tun, ja.
Und gibt es ja noch andere Faktoren, die diese Prüfungsangst dann irgendwie begünstigen können?
Also ich denke, wenn viel Druck aufgebaut wird, so von Seiten der Eltern, dass es vielleicht eher nicht so förderlich ist und dass es toll ist, wenn man einfach zu Hause erleben kann, dass man es entspannt betrachtet wird, die ganze Geschichte. Also dass das nicht so dramatisiert wird, sondern dass man so das Gefühl bekommt, das ist echt machbar, du kannst das gut, weil du was kannst. Weil ich dir das zutraue, ja, das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Und die einen hören das öfters mal und die anderen eben eher nicht. Und das macht dann schon auch einen wesentlichen Teil des Unterschieds aus, wie oft ich das auch hier rückgemeldet bekomme, ne? Dass ich mich auf mich selbst verlassen kann.
Wenn ich jetzt weiß, ich habe Prüfungsangst oder ja, ein Problem in Prüfungen zu gehen und dass ich da vorher innerlich durchdrehe oder mir sehr viel Angst mache, was gibt es denn für Tricks, wie ich mich vielleicht auf die Prüfung besser vorbereiten kann, um ja, mich schon dafür zu wappnen sozusagen?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man doch hat, um sich vorzubereiten. Ne? Also wenn die Möglichkeit besteht, dass man sich einfach erstmal klar wird darüber, was bin ich für ein Lerntyp, was habe ich schon für Prüfungserfahrungen gemacht, was kann ich mir jetzt vielleicht unter Umständen auch mit Hilfe von anderen so für ein Konzept zusammenbasteln, dann gibt es eine ganze Fülle natürlich. Der eine braucht es irgendwie wirklich, dass er es sehen kann, braucht Farben, braucht, dass er sich ein Mindmap macht, sich was aufmalt. Der andere ist eben eher so, dass er was anhört. Der nächste ist sehr technikaffin und da kann man sich dann so ein Konzept machen. Schon immer so ein bisschen auch dabei mitgedacht, wie kann ich mir damit auch das erleichtern, dass ich das ja auch irgendwann abrufen muss, das, was ich jetzt dann die nächsten Wochen oder Monate lerne. Wenn es natürlich jetzt so ein Last-Minute-Ding ist, dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge so im Notfallkoffer. Also ich kann mich damit befassen, wie ich meinen Atem lenken kann zum Beispiel. Also es kann Wunder wirken, dass man sich klar macht, erstmal ganz tief atmen, wirklich dafür sorgen, dass da körperlich Ruhe einkehrt. Das wären so Sachen so für den Tag der Prüfung oder für die Nacht davor, wo ich mich dann frage, wie kann ich denn jetzt Ruhe finden, ne?
Kann es denn was helfen, wenn man mit anderen zusammen lernt, um so zu sehen, okay, die anderen haben auch nicht mehr oder weniger gelernt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das hat schon ein bisschen was damit zu tun, auch von den Lerntypen her. Es gibt so diesen kommunikativen Typ und den sozial stärker ausgerichteten Typ, der wirklich gut davon profitieren kann, in der Gruppe zu lernen, mit anderen zu lernen, der sich da auch nicht einschüchtern lässt durch den Vergleich und der da wirklich viel draus mitnehmen kann. Und es gibt andere, die brauchen wirklich so ihre eigene Welt, ihre Ruhe. Und für die wäre es sogar manchmal gar nicht gut, morgens im Schulbus oder auf dem Hof dann noch die anderen zu treffen und dann das ganze Getuschel zu hören und so, da kommt dann vielleicht erst richtig Aufregung auf. Und das ist gut, wenn man vorher schon so ein bisschen weiß, wie bin ich denn da eigentlich? Und also ich zum Beispiel, wenn ich da jetzt von mir ausgehe, ich habe immer eher dann in solchen Situationen die Ruhe gesucht, obwohl ich total gerne unter Menschen bin, aber wenn es auf eine Prüfung geht, dann suche ich eine ruhige Ecke, dann will ich gar nicht hören, was die anderen sich da jetzt zusammenreden, wie schlimm das wird. Genau.
Ja, verständlich.
Da will ich mich dann irgendwie nicht anstecken lassen und ich glaube, das geht schon auch vielen Prüflingen so, ja. Mhm.
Bei den ganzen verschiedenen Lernmethoden, die es ja gibt, haben Sie da irgendwie einen Favorit, den Sie besonders oft anderen empfehlen oder für sich selbst auch als sehr hilfreich empfunden haben?
Da gibt es jede Menge verschiedene Wege. Und ich habe so ein Steckenpferd sozusagen, also ich wirklich gerne mache in meiner Arbeit und anrege auch, das auszuprobieren für Schüler oder auch für Studierende und was ich auch selber eigentlich so für mich gerne gemacht habe. Und da hat sich das sehr bewährt, wenn man so innere Repräsentationen schafft, die richtig bildlich sind. Das kann zum Beispiel ein Weg sein, den ich mir einfach vorstelle. Ich kann mir vorstellen, wie wird das sein, wenn ich dann an dem Tag, wo die Prüfung ist, zur Schule gehe, was sehe ich da alles, wo komme ich vorbei? Und dass ich zum Beispiel damit mit einzelnen Bäumen, einzelnen Wegetappen dann auch Inhalte verknüpfe, ganz bildlich und richtig ausgemalt, also wo ich mir dann wirklich im Lernprozess einfach auch Zeit nehme dafür, das miteinander zu verknüpfen, den Ort, das Bild und den Inhalt. Und es gibt die andere Möglichkeit, dass ich mir wirklich für diese innere Vorstellungswelt ein richtiges Gebäude erschaffe. Und dass ich da eben dann den einzelnen Themen tatsächlich Zimmer zuweise. Und wenn ich Zeit genug habe und auch Lust an dieser Fantasie habe, dann kann ich diese Räume auch einrichten, richtig bildlich einrichten. Ich stelle mir, was weiß ich, für eine bestimmte Sorte von Matheaufgaben einfach einen Raum her, wo ich einen ganz tollen Schreibtisch habe, ein super Bild hinhänge, was mir gut gefällt. Und alle diese Wahrnehmungen, die helfen mir dann später, wenn ich in so einer Prüfungssituation sitze, das abzurufen. Denn unter Umständen, die Formel ist vielleicht so sperrig, dass sie mir nicht einkommt. Aber welches Bild in meiner Imagination über dem Schreibtisch hängt, das kommt garantiert. Und dann kommt auch die Formel im zweiten Schritt.
Spannend. Ich habe mir zum Beispiel Matheformeln immer irgendwie mit Songs gemerkt, also dass man so einen musikalischen Rhythmus dann hat. Da gab es auch auf YouTube verschiedene Sachen, wo man dann einfach das musikalisch auswendig lernen konnte. Das ist dann auch einer von diesen Wegen, sich sowas irgendwie in den Kopf zu hämmern, oder?
Absolut, genau. Und es ist dann eben nicht in den Kopf gehämmert, sondern es ist einfach verknüpft mit etwas, das man mag. Also ich habe jetzt Ihr Lächeln gesehen, das war eben dann wirklich tolle Musik, es hat Spaß gemacht. Und das ist der Türöffner. Wenn mir das Spaß macht, wenn das irgendwie eine Ebene trifft von etwas, was mir Freude macht, was mir gut tut, dann komme ich gleich auch in einen ganz anderen Zustand. Und wenn ich dann diese beiden Dinge, den Lerninhalt und diesen Weg dahin verknüpfen kann, ist das super.
Jetzt sind ja jetzt gerade Ende April, Anfang Mai die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg, wobei vielen bestimmtes Stresslevel steigt. Sie haben gerade gesagt, dass man während der Prüfung oder kurz davor auch viel auf die Atmung achtet. Das kann dann auch helfen, wenn ich jetzt in der Prüfung sitze, das Mathe-Abitur vor mir und ich weiß gerade nicht so ganz, wohin mit mir, dass ich mich auf die Atmung konzentriere dann zum Beispiel.
Genau, das kann ein ganz, ganz guter Weg sein. Denn es geht ja darum, wie kann ich in den besten Zustand von mir selbst reinfinden. Der Augenblick, in dem ich den Prüfungsraum betrete, die Aufgaben überreicht bekomme oder vielleicht so ein bisschen die Aufregung auch bei den anderen wahrnehme. In dem Moment bin ich nicht gut mit mir selbst verbunden. Ja? Aber wenn ich mir dann schon vorher vornehme zu sagen, okay, wenn ich da an dem Tisch sitze, ich nehme mir mindestens eine Minute. Es können ja auch ein paar Minuten mehr sein, aber die können dann, wenn ich sie gut nutze, richtig lang sein. Und vielleicht vorher schon mal überlegen, was könnte ich da jetzt machen, um gut mit mir, mit meinem Körper irgendwie in so eine Ruhe reinzukommen und da einfach mal ganz tief atmen. Und noch wichtiger als das Einatmen ist in solchen Situationen das Ausatmen. Ja. Und da in dem Moment einfach mal gar nichts machen, sich wirklich fest vornehmen, diese Minute oder diese 3 Minuten, die gehören jetzt nur mir und meinem irgendwie mit mir selbst wieder gut in Kontakt kommen.
Wie genau so eine Atemübung aussehen kann, hat mir Anja Oechsler-Blattmann dann nochmal zugeschickt. Die Übung kann man zum Beispiel am Abend vor der Prüfung oder direkt in der Prüfung zur Beruhigung machen. Bekannt ist die Atemübung unter dem Namen 4-7-11. Und so geht's. Du nimmst dir einen Augenblick Zeit für dich, setzt dich bequem hin und atmest ruhig durch die Nase ein und zählst dabei in Gedanken bis 4. Dann atmest du mit ganz leicht geöffnetem Mund langsam aus und zählst dabei in Gedanken bis 7. Das Ganze wiederholst du in aller Ruhe 11 Mal. Also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und 11 Mal wiederholen. Und damit zurück zum Gespräch zu Frau Oechsler-Blattmann. Eine Betroffene hat mir erzählt, dass es bei ihr während der Prüfung dann oft so ist, also bei einer schriftlichen Prüfung, dass es im Kopf rauscht. Was glauben Sie, kann man denn da machen?
Ich glaube, da hilft es, sich ganz bewusst zu fokussieren. Also sich zu sagen, ja, das ist schon okay, da schreien jetzt in meinem Kopf gerade alle durcheinander. Jeder will jetzt ganz schnell zur Aufgabe was beitragen, es wird aber nichts helfen. Und so wie man dann vielleicht als Lehrer von der Klasse sagt, so jetzt ist hier erstmal Ruhe, einer nach dem anderen bitte. So kann man das ein bisschen auch mit sich selbst machen. Und vielleicht hilft es dann auch, irgendwas zu fixieren. Einfach einen Stift in die Hand zu nehmen und mit diesem Stift jetzt diesen einen Gedanken zu verbinden, die Hand auf den Tisch zu legen, vielleicht einen Punkt aufs Papier zu malen und dann ganz bewusst zu sagen, okay, erstmal eins nach dem anderen.
Ja. Ist wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan oft, oder?
Absolut, aber ich denke, das ist schon so eher der Zugang. Also, und ein bisschen braucht es das vielleicht auch, dass man es ausprobieren kann. Und ich denke auch, natürlich, die erste Abiturprüfung ist eben dann die erste dieser Art, die ich dann tatsächlich mache. Vielleicht hilft es mir klarzumachen, dass das auch schon ganz, ganz viele andere vor mir hinbekommen haben. Und bis ich an diesen Punkt gekommen bin, habe ich ja schon unendlich viele Klassenarbeiten, GFS und was weiß ich was geschrieben. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, immer wieder sich an solchen Stellen zu sagen, ich habe schon so unendlich viel gelernt. Und auch wenn ich vielleicht an diesem Tag denke, ich kann gar nichts, es stimmt eben einfach nicht. Ja? Ich habe laufen gelernt, schreiben gelernt, lesen gelernt, schwimmen vermutlich, Fahrradfahren. Da ist unendlich viel, was ich auf diesem ganzen Weg schon gelernt habe. Und das hilft auch, sich einfach klarzumachen, wenn ich das alles gekonnt habe, dann werde ich diesen Schritt jetzt auch hinbekommen.
Würde man denn bei einem Blackout in der Prüfung ähnlich dann vorgehen mit den Schritten, die einem da helfen können?
Also es ist ganz bestimmt ein Versuch wert. Weil so ein Blackout ist ja ein bisschen auch so, es ist vielleicht nochmal eine Stufe höher. Sie haben vorher gesagt, wenn so alles im Kopf rauscht und ich habe gesagt, sind dann so die Stimmen, die alle durcheinander reden. Blackout, da ist ja dann plötzlich erstmal so wie nix mehr, wie Filmriss. Und da gibt es schon die Chance, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ganz langsam, ich komme erstmal zu mir zurück, zu mir und horche, was dann in mir aufkommt, aufscheint, wenn ich erstmal Ruhe einkehren lasse. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass man sich in so einem Moment nicht wiederfindet. Und wenn man schon so ein bisschen weiß und ahnt, ich könnte eventuell einen Blackout erleben, dann kann es auch nicht schaden, vorab schon mal vielleicht mit den Lehrern zu sprechen, zu sagen, was dürfte ich denn dann machen? Was geht denn jetzt auch formell? Ne? Darf ich dann einfach mal aus der Klasse rausgehen, aus dem Prüfungsraum rausgehen für ein paar Minuten oder ja, was kann dann passieren?
Haben Sie da Erfahrungen von Betroffenen, die sowas dann mal mit Lehrkräften besprochen haben?
Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich persönlich arbeite immer gerne auch in der Therapie damit, das Gespräch zu suchen und ein Stück weit so offen zu legen, das und das beschäftigt mich und dann einfach auch zu hören und den Lehrkraft zum Beispiel dann eben einfach auch zu bitten, ins Gespräch zu gehen darüber und vielleicht auch so ein bisschen schon vorab zu besprechen, so was man bräuchte in so einem Moment.
Wie können denn Freunde und Familie vielleicht unterstützen bei Prüfungsangst?
Also das Beste, was sie tun können, ist einfach eine realistische Zuversicht verbreiten. Also es hilft bestimmt nicht zu sagen, du kannst alles, du machst morgen auf jeden Fall eine Eins und das so praktisch ein bisschen wie wegzuschieben, indem man es einfach gar nicht anerkennt, dass da eine Not ist. Ich denke, realistisch wäre zu sagen, ja, das ist eine ganz schön große Herausforderung, der du dich da jetzt stellst. Aber ich glaube an dich. Du kriegst das hin. Ja. Und vielleicht eben das, was ich vorher gesagt habe, so auf diese frühen Erfolge dann schon mal zu verweisen und zu sagen, hey, guck mal, erinnere dich mal dran. Das hast du doch auch schon mal so super gemacht. Sowas finde ich sehr hilfreich. Während so ein überzogenes, du machst garantiert die Eins, das kann dann eben auch schon wieder eine neue Angst aufbauen. Weil was ist, wenn ich das dann nicht packe? Ne?
Und wenn es dann irgendwann nicht mehr reicht, so der Zuspruch von Familie, Freundinnen, Freunden, wo kann man sich denn am besten Hilfe holen?
Auch da wieder kommt es eben so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ist noch. Ja? Wie stark fühle ich mich unter Druck? Wie viel Druck ist auch tatsächlich schon da, weil die Prüfung morgen, nächste Woche oder wann auch immer ist. Wenn gar nicht viel Zeit ist und wenn es wirklich so ein SOS-Ding braucht, dann würde ich den Weg zum Hausarzt empfehlen. Und einfach sagen, so und so geht es mir gerade, was kann ich jetzt tun? Ja? Das wäre sicherlich ein guter Weg. Wie gesagt, wenn noch mehr Zeit ist, dann wäre es ratsam, sich jemanden zu suchen, der mit mir rausfindet, was finde ich für einen Lerntyp, was kann ich mir für ein Lernkonzept aufbauen, wie kann ich mir eine Lernumgebung schaffen, in der ich am effektivsten mich auf so eine Situation vorbereiten kann. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Coaching, von Lerntherapie, überhaupt Therapie, genau.
Kann man denn in der Not auch irgendwie medikamentös, sage ich mal, nachhelfen? Vielleicht kommt der ein oder andere auf die Idee, ein Beruhigungsmittel einzuschmeißen. Was sagen Sie dazu?
Finde ich nur dann eine gute Idee, wenn ich selber schon weiß, wie etwas auf mich wirkt. Also angenommen, ich habe schon mal in den vergangenen Monaten oder Jahren mit Baldrian für die Nacht davor gute Erfahrungen gemacht und habe dann einfach gemerkt, ich schlafe dann ruhiger. Warum nicht? Aber von so einer Selbstmedikation in Eigenregie, ohne absehen zu können, was macht das mit mir, würde ich dringend abraten. Deswegen, wie gesagt, also so ein SOS würde ich eher sagen, geh zum Hausarzt und frag da. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Oder vielleicht kann man auch mit einer Apothekerin oder einem Apotheker sprechen und einfach sagen, was ist denn da für mich gut. Es kann einfach passieren, dass das Mittel, was einem hilft, beim anderen eine quasi paradoxe Wirkung hat am Ende, ja. Und ich nehme dann was und bin dann noch viel aufgeregter. Es hilft mir eben nicht zum Schlaf oder ich komme nicht zur Ruhe und dann wäre es nicht gut.
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wenn das Thema Prüfungsangst als sehr belastend erlebt wird, kann manchmal auch eine Psychotherapie sinnvoll sein. Erste Anlaufstellen für Schülerinnen und Schüler sind zum Beispiel die Schulsozialarbeit, die Beratungslehrerinnen und Klassenlehrer, aber auch die psychologische Beratungsstelle über die Jugendämter. Für Studierende gibt es psychotherapeutische Beratung auch über das Studierendenwerk. Wir haben ja gerade schon viel darüber geredet, wieso die Außenwelt auch auf einen einwirkt bei der Prüfungsangst. Wenn es oft heißt, was ein Abitur, schlechter als 2,5 geht ja gar nicht oder was, du hast die Fahrprüfung nicht beim ersten Mal gepackt. Also der Druck von außen, von der Gesellschaft, spielt da wahrscheinlich schon eine sehr große Rolle, oder?
Diesen Druck gibt es auf jeden Fall. Und da denke ich manchmal, dass das auch eigentlich heute eher noch eine viel größere Belastung ist oder noch eine viel größere Beeinträchtigung als noch vor 20 oder 30 Jahren so, wenn ich das beurteilen möchte. Ich glaube, die Kunst ist einfach, diese Vielstimmigkeit zwar wahrzunehmen, aber ein Stück weit immer wieder rauszufiltern und zu sagen, bestimmte Dinge will ich einfach nicht hören. Also wichtig ist da, selbst zu entscheiden, ja, inwieweit will ich das auf mich wirken lassen. Es ist da, ganz klar, die Bemerkungen kommen, dieser Wettbewerb ist irgendwie da. Und die Kunst ist dann einfach zu gucken, betrifft mich das wirklich? Oder schaffe ich es da, meinen eigenen Weg zu gehen?
Sie haben gerade gesagt, dass es sich über die letzten Jahre ja vielleicht noch verschärft hat. Mhm. Das Problem, woran liegt es denn? Auch sowas wie Social Media?
Absolut. Also das tut mir manchmal richtig weh. Also wenn ich da so mit 13- oder 15-Jährigen rede, die dann von so einer Not erzählen, eben wie sie in so Situationen reinschlittern, wo sie sich so angezählt fühlen, so niedergemacht, so ganz am Boden, was das Selbstwertgefühl angeht. Und da braucht es dann wirklich einiges, um die wieder aufzubauen. Und wo ich persönlich das sehr schade finde, sehr traurig finde, eine so eine Entwicklung, dass es möglich ist, dass Menschen, die mit mir eigentlich in Wahrheit gar nichts zu tun haben, mir in meinem Selbstwertgefühl so schaden können und in meinem Lebensgefühl damit ja letztlich. Ne?
Und was geben Sie solchen Kindern, Jugendlichen mit auf den Weg?
Möglichst viel Abgrenzung. Und die Rückmeldungen, die Wertschätzung, die ich bekommen kann, möglichst eher im Näheumfeld zu suchen. Also wirklich bei meinen Freundinnen, bei den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, denen ich vertrauen kann, die ich kenne und für die es auch bedeutsam ist, ob ich dazu was sage. Ne? Ich denke, bei den sogenannten sozialen Medien ist es ja ganz oft so, dass meine Reaktion darauf schon irgendwo verpufft. Ja? Das interessiert niemanden. Ich sage Stopp oder das finde ich nicht gut.
Wir kommen dann auch langsam schon zum Ende. Vielleicht als kleiner Ausblick. Was glauben Sie, wie man denn Prüfungsangst, wenn man das jetzt mal als auch gesellschaftlich befeuert betrachten würde, wie kann man das vielleicht mehr in den Griff bekommen, beziehungsweise was kann man tun, damit ja sowas einfach nicht so sehr befeuert wird?
Ich denke, dass es eigentlich eben schon wirklich im Kindergarten oder auch in der Schule damit beginnt, immer wieder das Maß auszuloten, das individuelle Maß nach einer guten Förderung und nach den Anforderungen. Und da immer wieder genau zu gucken, wem kann ich was abverlangen und inwieweit pauschaliere ich vielleicht auch so mit den Anforderungen, die ich benenne. Also wenn Sie sagen gesamtgesellschaftlich, dann kann es doch eben leicht passieren, dass man so individuelle Wege aus dem Blick verliert und schnell mal irgendwie etwas postuliert und sagt, so und so hat es zu sein. So, Sie haben vorhin gesagt, Fahrprüfung. Was, du bist schon mal durch die Fahrprüfung gefallen, ja? Heute ist es so, also alle, die mir irgendwie das erzählen, sind mindestens einmal durchgefallen.
Ich auch.
Ja, genau, es ist eigentlich regelrecht normal. Mhm. Also es kommt eben wirklich darauf an, um welche Art von Anforderung von Prüfung es sich handelt, ne? Und ich denke, den gesellschaftlichen Diskurs als Ganzes, den kann man natürlich nicht einfach gerade mal so umschreiben. Aber das, was ich selbst in meinem Umfeld zu den Themen sage, damit kann ich schon eine ganze Menge erreichen.
Würden Sie denn sagen, man muss das Thema, wie man gegen Prüfungsangst oder auch generell Nervosität vor größeren Aufgaben, müsste man das vielleicht irgendwie in der Schule mal behandeln?
Ich fände das richtig gut, darüber zu sprechen. Denn es gibt ja nicht nur die Prüfungsangst so ganz isoliert, sondern es gibt ja grundsätzlich einfach Ängste aller Art. Und gerade auch in einer Zeit wie jetzt heute, wo auch allein schon das Lesen von Nachrichten einem wirklich Angst machen kann, fände ich es mehr als angesagt, wirklich auch das zu thematisieren. Und gerade auch diesen Aspekt, jeder von uns trägt eine Angst mit sich rum, vielleicht auch viele Ängste unterschiedlicher Natur. Und grundsätzlich ist das eigentlich mal was Gutes, also ein Dasein, in dem es überhaupt diesen Freund, Berater, Angst nicht gibt, das wäre nicht gut, ja. Und der Punkt ist eben einfach, das richtige Maß zu finden. So, manchmal sage ich, geh doch mit deiner Angst einfach mal ein Eis essen. Oder wenn jemand schon ein bisschen erwachsener ist, hey, geht mal zusammen ein Glas Wein trinken und handelt aus, wer wie viel Raum nimmt.
Also versuchen, diese Angst in was Positives umzuwandeln quasi.
Auf jeden Fall, weil ich davon überzeugt bin, dass es grundsätzlich eben etwas Positives ist. Wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, eben diese Angst den angemessenen Platz zuzuweisen. Also wenn man jetzt mal so bildlich spricht und sagt, es wäre jetzt wie ein Anteil von mir, wie eine Person, mit der ich sprechen kann, die ich sehen kann, dann kann das durchaus Sinn machen, auch da mal einzusteigen in diese Vorstellung, sich auszumalen, wie sehe denn, ist meine Angst weiblich oder männlich, groß oder klein, wie sieht die aus, kann ich mit der reden, wenn nicht, wie bringe ich sie dazu, mit mir zu reden. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht, aber ein Stück weit ist es schon so. Es ist einfach ein Teil von uns und es kommt einfach darauf an, gut auszuhandeln. Wer von uns nimmt jetzt hier wie viel Raum ein und wem übergebe ich die Führung? Genau, und das ist halt vielleicht manchmal in Situationen, die man dann als ungut erlebt, so dass sozusagen aus Versehen da die Angst das Ruder in die Hand genommen hat.
Mhm. Genau. Ja, dann vielen Dank, Frau Oechsler-Blattmann, war sehr interessant. Ich hoffe, dass ein paar Abiturientinnen und Abiturienten oder alle, die da bald eine größere Prüfung vor sich haben, aus dem Gespräch was mitnehmen können. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen an alle und empfehlen, mit der Angst mal ein Eis essen zu gehen.
Ja. Fände ich super und ich drücke auch für alle ganz doll die Daumen und jeder wird bestimmt das Beste machen, was er in diesem Moment für sich hinbekommen kann.
Dann vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.